Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Brüssel gefahren, habe dort das Brüsseler Büro der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren betreten und spreche mit Susan Kentner, die leitet dieses Büro. Hallo Frau Kentner.
Guten Tag.
Sie sind Amerikanerin, haben Sie mir vorher verraten.
Ja, ich komme aus Chicago.
Wie sind Sie hierher gekommen? Was führt Sie von Chicago nach Brüssel?
Ja, da waren viele Stationen dazwischen. Vielleicht erstmal war es die Liebe.
Ne? Wie immer.
Wie immer.
Ne? Ist es immer noch die Liebe oder ist die mittlerweile weg?
Oh, die Liebe ist immer noch da, aber sie hat sich vielleicht verlagert. Vielleicht sagen wir mal so. Ja, aber nein, ich kam nach Europa, weil ich Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaft studiert habe, zunächst in Frankreich. Und dann wegen der Liebe kam ich nach Deutschland und habe da erstmal ein paar Jahre verbracht, bin dann allerdings hin und her gezogen zwischen Europa und USA. Letztendlich habe ich mich endgültig in Europa niedergelassen, habe da aber auch ein paar Wanderjahre verbracht in England und Frankreich und Italien und ja, irgendwann mal dann doch endgültig in Deutschland. Ja, und entsprechend war auch meine beruflichen Wege ein bisschen bewegt und
ich wollte gerade fragen, war das alles im Namen der Wissenschaft?
Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich ganz normal, ganz langweilig eine universitäre Laufbahn anstreben. Das war für mich als Amerikanerin damals ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich anderweitig orientiert und bin dann zum wissenschaftlichen Verlagswesen, zunächst beim Springer Verlag in Heidelberg. Und eins hat zum anderen geführt, war auch eine Zeit lang bei VCH Wiley und später hatte ich einen eigenen Verlag, Palladium Verlag.
Gibt es den noch?
Nein, den gibt es nicht mehr, den habe ich verkauft, als ich dann nach Brüssel kam.
Aha. Wann sind Sie nach Brüssel gekommen?
2002.
Also mit Gründung des Büros hier?
Mit Gründung des Büros, ja, ich bin zusammen mit meinem Kollegen Holger Eason, wir sind die zwei Gründungsmitglieder, die noch übrig geblieben sind hier in Brüssel. Und wir haben damals das Helmholtz-Büro hier etabliert. Davor gab es ein Büro des DLR und das war sehr erfolgreich. Man hat festgestellt, also man hatte viel besseren Zugang zu Informationen und Drittmitteln. Es war auch sehr effektiv für die Wissenschaftler, hier in Brüssel eine Vertretung vor Ort zu haben. Deswegen hat die Helmholtz-Mitgliederversammlung entschieden, dieses Konzept auf die andere Helmholtz-Forschungsbereiche auszudehnen. Das war 2002, zu Beginn des sechsten Rahmenprogramms. Und man hat dann praktisch das Konzept Forschungsbereich als strukturierendes Konzept für das Büro genommen. Das heißt, das DLR-Büro existiert noch und ist gleich über uns. Aha. Und da gibt es sehr viel Austausch. Und unser Büro hier vertritt die anderen Forschungsbereiche der Helmholtz-Gemeinschaft.
Also die anderen 17 sozusagen?
Ja, wir haben 6 Forschungsbereiche mit 17 vollen Mitgliedern und das Institut für Plasmaphysik, das eigentlich ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft ist, ist ein assoziiertes Mitglied. Aber da betreuen wir das IPP auch mit.
Und wie viele Leute arbeiten hier in Brüssel im Büro?
Ja, wir haben ein Kernteam von 9 Mitgliedern. Wir haben 4 sogenannte Delegierte, weil sie praktisch von den Lenkungsausschüssen der Forschungsbereiche nach Brüssel abgeordnet werden, so als Delegierte für die Forschungsbereiche. In den Forschungsbereichen Erde und Umwelt, Energie, Gesundheit und Schlüsseltechnologien. Der Forschungsbereich Materie ist etwas speziell, weil das thematisch nicht so in der EU-Forschungsförderung abgebildet wird, aber was da wichtig ist, sind die Forschungsinfrastrukturen, die Maßnahmen zur Unterstützung von der Planung und Weiterentwicklung, auch Zugang zu Forschungsinfrastrukturen. Und das betreut unsere Juristin im Büro, Annika Thies. So, das sind, dann haben wir eine Kollegin für Kommunikation und Medien und zwei administrativen Stellen.
Das sind recht wenig Leute, ne?
Das sind, ja, 9 Leute mit mir zusammen. Und dann haben wir 3 Kollegen, die an europäischen Projekten mitwirken.
Inwiefern mitwirken?
Ja, sie
Sie forschen ja nicht.
Sie forschen nicht, sie administrieren, wenn man will, man koordiniert dann europäische Projekte.
Wie sieht das konkret aus, dass Sie da Projekte koordinieren? Also Sie sitzen jetzt nicht den ganzen Tag hier rum und denken nach, sondern Sie reden ja mit anderen Leuten. Mit wem reden Sie
denn in Brüssel? Also das Kernteam im Grunde macht wenig in Richtung Projekte koordinieren oder verwalten. Viel eher sehe ich uns als Facilitators, Hebammen vielleicht. Wir sind dazu da, die Helmholtz-Wissenschaftler zu unterstützen, wenn sie nach der Suche nach EU-Fördermitteln sind. Forschung ist ja teuer und vor allen Dingen die Forschung, die die Helmholtz-Gemeinschaft macht, ist sehr teuer und muss der mit viel Aufwand und da muss man diesen Aufwand auf vielen Schultern verteilen. Und daher ist es sehr gut, Partner zu suchen und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil die Helmholtz-Gemeinschaft macht sehr strategische Forschung und versucht eben Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und das sind Herausforderungen, die nicht nur Deutschland hat, sondern das sind globale Herausforderungen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit europäischen Partnern zusammenarbeiten. Und da hat die EU ein sehr breites Förderprogramm für Forschung genau in diesen Bereichen. Deswegen passt das ganz gut.
Jetzt dachte ich, die Helmholtz-Gemeinschaft finanziert sich zu 90% aus Bundesmitteln, 10% jeweils aus dem Sitzland des Instituts. Wo passen denn da die Mittel aus der EU noch dran?
Also genau, also in der Tat, unsere institutionelle Förderung kommt zum großen Teil vom Bund und dann auch noch von den Sitzländern, wo die Helmholtz-Zentren sich befinden. Aber man will ja darüber hinaus andere Dinge erreichen und dazu braucht man Drittmittel. Also das kommt natürlich, das sind Projektmittel für bestimmte Projekte, die aus verschiedenen Quellen kommen können, zum Beispiel vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von der DFG, von der Industrie, von anderen privaten Quellen, wie zum Beispiel Stiftungen, aber natürlich auch von der EU. Die EU hat seit 1984 Forschungsförderprogramme, die immer größer, immer vielfältiger geworden sind. Und inzwischen das jetzige Rahmenprogramm, das gerade im Januar gestartet ist, Horizon 2020, ist im Grunde das größte und vielfältigste von den Themen her Forschungsförderprogramm in der ganzen Welt.
Welche Themen sind das?
Ja, zunächst sind es Themen, die zum Beispiel mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu tun.
Demografischer Wandel, Energie.
Demografischer Wandel, erneuerbaren Energie, Energieversorgung, Lebensmittelversorgung und Sicherheit, Klimawandel, Ressourcen, kritische Rohstoffe, Ressourcentechnologien, grüner Transport, eben sehr breit angelegt, um zu versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden, die da muss Europa irgendwie damit klarkommen, damit Europa seinen Platz in der Weltwirtschaft behalten kann und sogar stärken kann.
Suchen wir diese Lösungen tatsächlich aus Europa für Europa in Europa oder ist das auch wieder so ein internationalistischer Ansatz, dass wir sagen, okay, die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, die schenken wir, was weiß ich, auch Brasilien, China und den USA?
Ja, ich würde sagen, wenn es um die gesellschaftlichen Herausforderungen geht, das sind Dinge, die uns allen angehen in der ganzen Welt. Und es macht keinen Sinn, eine Lösung für den Klimawandel nur in Deutschland zu finden. Das wäre absurd. Man muss in der Tat global denken, aber zunächst mal ist es wichtig, dass vielleicht die Europäer zusammenwirken. Aber nicht nur. Zum Beispiel, wir haben sehr viele Forschungsarbeiten mit anderen sogenannten Drittländern, das sind Länder, die außerhalb der EU sind, mhm. im Bereich der Polarforschung. Das macht das Alfred-Wegener-Institut beispielsweise. Oder eigentlich mit Ländern auf der ganzen Welt. Und das ist auch sehr schön in den europäischen Förderprogrammen, dass sie kein Closed Shop sind, nur für Europäer. Man kann auch mit Partnern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Die Frage ist, ob diese Partner denn eine Förderung erhalten. Aber zunächst einmal dürfen sie schon mitmachen.
Müssen Sie, also die Fördertöpfe, die sind ja begrenzt. Jetzt haben Sie natürlich Konkurrenz. Wer sind Ihre Konkurrenten? Mit wem müssen Sie sich da prügeln?
Ja, eigentlich mit allen.
Ne? Mit allen.
Und das ist, finde ich, auch charmant. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Ansatz der Helmholtz-Gemeinschaft, dass Kooperation und Wettbewerb eben zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Ne? Europäische Projekte sind eben europäisch angelegt. Das heißt, der Großanteil der Projekte werden in europäischen Konsortien durchgeführt. Mhm. Man muss dann mehrere Partner haben, mindestens drei aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Üblicherweise sind es viel mehr. Und am besten dann eine große Bandbreite aus verschiedenen Ländern. Das sind die Partner, mit denen kooperiert man, aber dann natürlich gibt es andere Konsortien mit anderen Partnern und das sind die Konkurrenten. Und das ändert sich natürlich, das ist eine variable Geometrie. Mal arbeitet man mit einer Organisation zusammen in einem Projekt, aber vielleicht stellt man einen Gegenantrag in einem anderen Topic. Na, das ist sehr unterschiedlich.
Verstehe. Das heißt, Ihre Freunde sind gleichzeitig Ihre Feinde, wenn wir das jetzt mal auf so eine Kriegsrhetorik.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht irreführend zu sehr diese Kriegsrhetorik, weil irgendwo finde ich, der Wettbewerb ist gesund.
Na, das ja, und wir sitzen nicht in Brüssel, um Krieg zu führen, sondern um uns zusammenzufinden. Das stimmt.
Genau, schon,
ja.
Und ich finde, Wettbewerb ist immer ein Ansporn für noch besser werden. Mhm. Das ist auch wichtig.
Wie viele Anträge laufen hier so durch Ihr Büro jedes Jahr?
Lässt sich das? Ja, wir sehen natürlich nicht alle Anträge, die gestellt werden. Wir sind da so als Berater der Wissenschaftler. Wenn Sie mal Fragen haben, haben wir offene Ohren, versuchen Rat zu geben, auch frühzeitige Informationen zu geben. Helfen Ihnen bei der Antragstellung, versuchen sozusagen die Rolle des Gutachters einzunehmen und vorweg ja die Kommentare oder die Fragen der Gutachter vorwegzunehmen, um Ihnen dann Feedback zu Ihren Anträgen zu geben. Aber wir sehen nur einen Bruchteil aller Anträge, die tatsächlich gestellt werden. Im siebten Rahmenprogramm haben wir, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, aber noch einige Projekte noch laufen. Da haben wir, glaube ich, 1400, vielleicht noch mehr Projektbeteiligungen. Das heißt, Helmholtz-Wissenschaftler sind an über 1400 Projekte beteiligt im siebten Rahmenprogramm.
Und das sind Projekte, die auch tatsächlich zustande gekommen sind? Das sind nicht Anträge, die abgelehnt wurden?
Nein.
Wie viel wird abgelehnt?
Ja, normalerweise, also die durchschnittliche Erfolgsquote für ganz Europa im Rahmenprogramm liegt bei etwa 20%. Vielleicht sogar ein bisschen unterhalb, 17-18%, das hängt ein bisschen vom Programmbereich ab. Deutschland liegt etwas drüber und die Helmholtz-Gemeinschaft, das sind wir eigentlich stolz, liegt weit über 30% für die meisten Programmbereiche.
Woher kommt das, dass die Deutschen mehr Anträge durchkriegen und die Helmholtz-Gemeinschaft erst recht?
Na,
weil wir so super sind.
Soll ich Ihnen zustimmen? Ich finde schon, dass die Helmholtz-Wissenschaftler sie haben schon ein sehr hohes Niveau, zeigen das schon. Ich denke auch, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir, dass das Büro Busse eine Unterstützung ist. Hören wir immer wieder gern, wenn die Wissenschaftler unsere Informationen dankbar aufnehmen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Übungssache, ne? Weil jetzt existiert das Büro seit 12 Jahren. Wir haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass ein gewisses Bewusstsein für europäische Angelegenheiten und auch europäische Forschungsförderung sich entwickelt hat in der Helmholtz-Gemeinschaft. Und ich glaube, je mehr man sich beteiligt, desto besser wird man.
Sie sagten schon, 12 Jahre gibt es das Büro jetzt. Gibt es den größten Erfolg oder die größte Niederlage oder beides?
Ja, also so ich denke zurück an das Jahr 2007. Da war die deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr. Und unser Büro hat eine große Ausstellung hier koordiniert, Kunstwerk Erde. Das war mit sehr viel Arbeit verbunden, aber hat sehr viel Freude gemacht und war ein echtes, ja, gemeinsames Projekt. Ne? Das waren große Satellitenbilder vom DLR, also sehr, sehr schöne Bilder der Erde, die mit unterschiedlichen Techniken angefertigt wurden und deshalb sehr bunt waren. Die waren so 3 auf 4 Metern und wir haben etwa 20 dieser großen Bilder vor dem Hauptgebäude der Europäischen Kommission aufgestellt, vor dem Berlaymont.
Wie einfach hingestellt?
Ja, das war nicht so einfach hingestellt. Da war ein bisschen Arbeit damit verbunden. Deswegen war es kompliziert. Wir mussten da mit der Kommission, mit der Stadt Brüssel, mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Kanzleramt, mit allen möglichen Leuten uns abstimmen, um diese Ausstellung dann wirklich durchzuführen. Aber das war wirklich eine schöne Sache. Und ich glaube, hat tatsächlich dazu beigetragen, das war sehr zentral, direkt an der Place Schumann. Mhm. Da geht die ganze Welt vorbei in Brüssel. Und das war 7 Wochen lang, konnten die Leute einfach vor diesen Bildern stehen bleiben und sie bewundern. Und das war, glaube ich, ein sehr gelungenes Beispiel für die Schönheit der Technik und auch die Schönheit der Erde und auch was Wissenschaft uns näher bringen kann. Das hat sehr viel Freude gemacht.
Zumal sie dann auch wahrgenommen worden sind, weil vermutlich, es dürfte das Schlimmste für sie sein, dass sie eigentlich hier sitzen und niemand so recht sie wahrnimmt, außer jetzt den Wissenschaftlern, die über ihren Tisch laufen, also deren Projekt.
Vor allen Dingen nicht nur für das Büro Brüssel, sondern für die Helmholtz-Gemeinschaft schlechthin, weil das war eine Herausforderung, als das Büro hier gegründet wurde. Damals war auch die Helmholtz-Gemeinschaft neu. Ne? Das war 2002. Die Helmholtz-Gemeinschaft als Marke existiert erst seit 2001 ungefähr. Und hier in Brüssel, ja, Helmholtz-Gemeinschaft, was ist das? Gehören Sie der Max-Planck-Gesellschaft? Mhm. Das war natürlich eine ganz schlechte Wahrnehmung, das mussten wir ändern. Es hat aber ein bisschen Zeit gedauert. Die Helmholtz-Zentren sind hier sehr bekannt, weil sie sich seit Jahrzehnten sehr aktiv sind bei der europäischen Forschungsförderung. Aber die Helmholtz-Gemeinschaft war eben noch nicht so bekannt. Aber mit dieser Ausstellung, glaube ich, war das ein echter Erfolg. Da konnten wir wirklich zeigen, das ist die Helmholtz-Gemeinschaft. Wir hatten auch ein Rahmenprogramm, also Frau Schawan kam damals, die damalige Bundesministerin für Bildung und Forschung kam. Wir hatten diverse Kommissare, die diese Bilder bewundert haben. Das war eine offizielle Veranstaltung der deutschen Ratspräsidentschaft und ich glaube, das hat sehr viel getan, um die Helmholtz-Gemeinschaft hier in Brüsseler Umfeld bekannt zu machen.
Das war Ihr größter Erfolg. Was war die größte Niederlage?
Die größte Niederlage.
Also worüber ärgern Sie sich heute noch und worüber werden Sie sich in 10 Jahren noch ärgern?
Wissen Sie, es sind keine großen Niederlagen, sondern manchmal einige kleine frustrierende Nadelstiche. Ne? Weil ich habe ja gesagt, wir sind ja Hebammen, Facilitators für die Helmholtz-Wissenschaftler, aber wir sind gleichzeitig Lobbyisten, zunehmend. Ziehen unseren weißen Hut auf und ziehen los und versuchen da die besten Rahmenbedingungen für die Forschung, für die Wissenschaftler zu bekommen. Auch das, um sicherzustellen, dass die richtigen Themen überhaupt gefördert werden, dass auch sonst die Rahmenbedingungen stimmen und so weiter. Und auch zunehmend Aspekte, die nicht unbedingt mit dem Rahmenprogramm zu tun haben, sondern auch die Rahmenbedingungen der Forschung schlechthin, auch die nationale Forschung. Mhm. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, ja, die zum Beispiel eine Richtlinie für Tierschutz. Das haben wir leider nicht auf die Reihe gekriegt, dass hier in Brüssel die richtigen Rahmenbedingungen für die Forschung bezüglich Tierschutz auf den Weg gebracht werden konnten. Jetzt wird diese Richtlinie, das ist eine Gesetzesmaßnahme, die dann später in nationales Recht umgesetzt werden muss. Mhm. Das wird jetzt gerade in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Und das zeigt sich als beliebig kompliziert und stellt sehr viele Hürden für unsere Wissenschaftler, die mit Versuchstieren arbeiten. Und natürlich ist das ein teilweise sehr emotionales Thema. Ja. Es gibt da auch Für und Wider. Und man versucht auch gleichzeitig immer Wege zu finden, um die Anzahl der Versuchstiere zu gering zu halten. Andere Alternativmethoden zum Beispiel, damit man Tiere gar nicht braucht. Aber manchmal braucht man sie doch. Und deswegen, ja, dass wir das nicht besser koordiniert haben in Brüssel, sodass wir dann national weniger Schwierigkeiten haben, das ist frustrierend. Aber das kommt vor. Und das ist im Grunde in der Natur der Sache, weil inzwischen haben wir 28 Mitgliedstaaten. Mhm. Jeder hat eine eigene Agenda. Ja. Jeder will was. Und manchmal wollen wir das Gleiche, manchmal eben nicht. Und die Mehrheit gewinnt. Ne? Das ist so die Sache.
Wer ist denn aus Ihrer Sicht so der größte Bremser oder wer sind die größten Bremser? Gibt es da so Staaten, die grundsätzlich nicht Ihrer Meinung sind?
Oh, ich glaube, das kann man nicht so sagen. Mhm. Das hängt immer vom Thema ab. Aber was wir jetzt sehen, wir haben jetzt gar seit ein paar Jahren, ich würde sagen, seit der Finanzkrise haben wir eine Welle, wo die Mitgliedstaaten mehr so auf sich zurückziehen, wo diese europäische Idee nicht mehr so in den Vordergrund steht, wo man mehr auf die nationalen Interessen besinnt und das zu Ungunsten vielleicht der europäischen Idee. Und das ist, denke ich, auch nicht nur frustrierend, sondern stellt eine große Gefahr für Europa dar, wenn die Mitgliedstaaten nur noch an sich selbst denken, an ihren unmittelbaren nationalen Interessen, dann wird es Europa nicht gelingen, eben seinen Platz in der Welt einzunehmen und gegenüber anderen Weltmachten wie zum Beispiel China oder USA oder jetzt die anderen BRIC-Ländern. Das wird zunehmend schwierig für Europa, sich zu behaupten. Und deswegen sehe ich das mit einiger Sorge. Aber das ist sehr unterschiedlich. Ne? Man muss dann in dieser ganzen Gruppendynamik hier in Brüssel immer seine Verbündete suchen. Das sind unterschiedliche Konstellationen, je nach Thema, je nach Anliegen. Aber meistens gibt es sie. Und es ist wirklich der beste Weg. Man kann alleine hier nicht sehr viel erreichen. Man muss Verbündete suchen, man muss versuchen, im Schulterschluss Dinge voranzutreiben. Und das bedeutet sehr viel Arbeit, sehr viel, man muss sehr viel zuhören, man muss auf die Menschen zugehen und deren Seite, deren ja, Anliegen verstehen, zuhören und verstehen und dann entscheiden, inwieweit man irgendwie zusammengehen kann. Das erfordert sehr viele empathische Kompetenzen, sehr viel kommunikativen Kompetenzen und vor allen Dingen viel Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz.
Wie sieht denn so Ihr Tagesablauf eigentlich aus, also jetzt ohne Frühstück?
Ja, also nach dem Frühstück, ja. Ja, dann komme ich ins Büro und denke, okay, ich werde A, B, C machen. Und dann ruft jemand an und sagt, dann plötzlich stelle ich fest, das A, B, C muss ich in die Tonne schmeißen, dann muss ich dann D, E, F machen. Das heißt, häufig ist die Arbeit hier nicht planbar. Mhm. Es passieren Dinge ganz plötzlich oder es gibt neue Entwicklungen.
Erstaunlich, weil man hat es ja mit einer Bürokratie zu tun. Also ihr unmittelbarer Ansprechpartner ist ja eine Bürokratie und die ist
man
ja eigentlich sehr planbar.
Man hat mit der Politik zu tun.
Oh, stimmt. Es ist nicht die Bürokratie, es ist die...
Ja, ja, ja. Okay. Da muss man,
das ist eine irrationale Bürokratie.
Genau, ja, man muss schon die EU-Institutionen und Funktionen ein bisschen verstehen. Mhm. Die Kommission natürlich, das ist eins der bekanntesten EU-Institutionen und eins der größten Institutionen, hat natürlich immer das Initiativrecht, irgendwelche Gesetze vorzuschlagen. Aber letztendlich müssen sie vom Europäischen Rat und vom Parlament verabschiedet werden. Mhm. Und da beginnt der Kuhhandel. Und deswegen, also man hat auch mit der Politik zu tun, auch gegenüber der Kommission.
Mit wem reden Sie denn hauptsächlich? Also wenn Sie DEF machen, reden Sie mit der Kommission, reden Sie mit dem Rat?
Reden mit allen.
Mit allen.
Wir reden mit allen. Natürlich haben wir unsere sehr gute Gesprächspartner mit in der Kommission. Aber die Kommission muss man nicht so als monolithische Instanz sehen, sondern das sind eine ganze Sammlung von verschiedenen Generaldirektionen, die jeweils ihr eigenes Mandat haben, ihre eigene Agenda, ihre eigenen Zielsetzungen. Und teilweise gibt es da auch Knatsch. Also die sind sich auch nicht immer einig. Darunter ist wahrscheinlich DG Forschung, die Generaldirektion Forschung und Innovation, die Generaldirektion, mit der wir am meisten zu tun haben. Die betreuen das Rahmenprogramm zum Beispiel, werden zunehmend so eine Art Forschungsministerium, europäisches Forschungsministerium. Aber es gibt durchaus andere Generaldirektionen, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Energie, Transport, DG Sanko, das ist dann die Generaldirektion für Verbraucherschutz und öffentliches Gesundheitswesen, ja, DG Unternehmen und Wettbewerb. Ja, und das sind Generaldirektionen, die unterschiedliche Portfolien haben und teilweise ihre eigenen Programme, die dann Ideengeber für die Themen, die dann im Forschungsrahmenprogramm vorkommen. Und natürlich tauschen wir uns auch mit diesen Generaldirektionen aus, damit sie sehen, okay, das finden wir wichtig. Wir sehen, dass das ein europäisches Problem ist. Wir wollen da mitmachen. Wir wollen da an der Lösung beteiligt sein. Und wir sehen, vielleicht auf diesem Weg könnten wir das dann am besten machen. Und das versuchen wir zu kommunizieren.
Sitzen Sie dann den ganzen Tag dann mit denen zusammen oder ist das eher sowas, was man beim Abendessen macht?
Nee, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt so diese Vorstellung, dass man nur bei Brüsseler Lunches und Sektempfänge da.
Das ist so ein Bild, das tatsächlich im Kopf, auch in meinem, gebe ich zu,
existiert. Die gibt es auch.
Ja, wo muss man denn da hin, um da mal mitzunehmen?
Ich kann Sie gerne mal mitnehmen, wenn Sie wollen. Ne?
Immer.
Ja. Ja, ich meine, das Brüsseler Networking ist natürlich, das ist ein sehr wichtiges Tool. Mhm. Ich habe ja gesagt, die Kommunikation ist alles. Man muss auf die Menschen zugehen und das ist ein Weg. Man kommt dann so ins Gespräch. Man lernt die andere Seite kennen. Man kann sich selber mitteilen. Deswegen ist es ungeheuer wichtig. Das gehört zum demokratischen Prozess. Mhm. Dass es auch dabei Sekt gibt, das ist auch ganz nett. Aber eigentlich geht es um.
Ich finde, Demokratie ohne Sekt ist auch keine echte Demokratie.
Das wäre sehr öde. Ne?
Ja.
So ist es. Ja, aber das ist eine Seite. Okay, wir kommunizieren sehr viel, tauschen uns sehr viel aus mit der Kommission, mit unterschiedlichen Generaldirektionen in der Kommission. Aber natürlich, der Gesetzprozess sieht vor, dass ein Vorschlag geht von der Kommission an Rat und Parlament. Das ist jetzt der Fall für die meisten Gesetzesvorhaben jetzt. Und praktisch parallel dazu bilden diese zwei Institutionen ihre eigene Meinung. Und man muss sich das vielleicht so ein bisschen als Ping-Pong-Spiel sehen. Ne? Das geht vom Parlament an Rat und Parlament, von Kommission an Rat und Parlament. Und jede Institution bildet eine Meinung, dann tauschen sie sich aus. Die sind meistens nicht sofort d'accord. Deswegen gibt es ein Hin und Her. Und irgendwann mal müssen sie sich zusammenraufen und zu einem Konsens kommen. Und das kann teilweise sehr lang dauern, 1,5, 2 Jahre. Also zum Beispiel Horizon 2020, da die Abstimmungsprozesse haben praktisch knapp 2 Jahre gedauert.
Und irgendwo müssen Sie versuchen, dazwischen zu kommen, genau. Um die Kommunikation letztendlich oder die Meinungsbildung zu beeinflussen.
Richtig, weil wir, also beide sind gleichberechtigt, Parlament und Rat in diesem Fall für das Rahmenprogramm. Biden haben natürlich eine Legitimation und wir versuchen dann unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen einzubringen und sagen, ja, das und das fänden wir gut, das hat gut funktioniert, wir würden gerne sehen, dass das weitergeht oder hier sehen wir eine große Herausforderung für Europa, hier müssen wir dran arbeiten und wir versuchen dann auf diese Art und Weise sowohl uns mit dem Rat auszutauschen als mit den Parlamentariern. Und im Parlament, das läuft auch ein bisschen anders vielleicht als im Bundestag. Das sind, das sind vielleicht weniger die Fraktionen als mehr so die Themen, die wichtig sind. Mhm. Also die Ausschüsse spielen da eine ganz große Rolle. Zu verschiedenen Gesetzesinitiativen gibt es dann immer Berichterstatter in den Ausschüssen, die sich mit diesen Themen befassen. Und das ist ein zusätzlicher Kanal, mit dem wir uns austauschen können, dass wir versuchen, da Wege zu zeigen, wie man am besten die Intentionen dahinter, hinter dem Vorschlag erreichen können. Ja, und man muss dann eben versuchen, die Entscheidungsträger auch im passenden Moment zu erreichen. Ne?
Und das schaffen Sie mit 9 Leuten?
Ja, das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Also ich glaube, ich habe noch nie so hart gearbeitet wie in Brüssel. Das ist wirklich ein Job, wo man 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche was machen kann.
Macht das trotzdem Spaß?
Es macht trotzdem wirklich sehr viel Spaß. Es macht ungeheuer viel Spaß.
Sie gehen jetzt in den Ruhestand. Werden Sie es vermissen?
Ja, ich werde es sehr vermissen.
Wenn Sie in Brüssel bleiben?
Nein. Ich bin ja vom Deutschen Krebsforschungszentrum abgeordnet nach Brüssel und werde da zurückkehren.
Zum DKFZ?
Zum DKFZ, ganz genau.
Und was machen Sie denn da?
Ich werde dann meine Erfahrungen hier in Brüssel einbringen. Ich denke, da habe ich ein bisschen was da hier gelernt.
Sollte man meinen, nach 12 Jahren.
Werde das dann zurück ins DKFZ bringen und versuche dort auch den EU-Support dann zu stärken.
Das heißt, Sie gehen nicht wirklich in den Ruhestand?
Nein, noch nicht. Ne? Noch nicht. Ich finde, das ist eine schöne Art und Weise, so langsam runterzukommen. Von 200 auf, ganz langsam schleichend auf 0 dann wieder.
Wenn Sie könnten, wie Sie wollen, wie viele Mitarbeiter hätten Sie dann hier?
Also das ist eine wichtige Frage. Ich denke, was wir haben, ist letztendlich eine sehr effiziente Konstruktion. Es war damals, als das Büro gegründet wurde, hatte man so eine Arbeitsgruppe einberufen, um verschiedene Konzepte zu diskutieren. Und das war zur Debatte, soll jedes Zentrum jemand nach Brüssel schicken? Jedes Zentrum sollte einen Vertreter haben. Das wäre ein Modell gewesen, aber natürlich sehr teuer.
Und auch mutmaßlich ineffizient, weil natürlich auch wieder jedes Zentrum seine eigene Agenda hat.
Genau.
Und da auch erstmal ein Ausgleich gefunden werden muss.
Und im Grunde müssten dann jeder Mitarbeiter praktisch die gleichen Informationen zusammensuchen und an sein Zentrum weiterleiten. Letztendlich hat man sich dann für diese Struktur nach Forschungsbereich. In jedem Forschungsbereich der Helmholtz-Gemeinschaft sind bis zu 8, manchmal mehr Zentren beteiligt, unterschiedlich, sie engagieren sich unterschiedlich, aber in jedem Forschungsbereich sind so im Schnitt zwischen 3 und 8 Helmholtz-Zentren. Und deswegen, das sind die Klienten meiner Kollegen, die sammeln ganz gezielt die Informationen für diese Klienten, werten sie aus, versuchen da wirklich maßgeschneidert zu analysieren, was könnte für dieses Zentrum wichtig sein, für dieses Zentrum. Manchmal gibt es Informationen, die natürlich für alle Zentren wichtig sind. Und deswegen denke ich, es ist letztendlich effizienter, diese Delegierten, diese Vertreter für die Forschungsbereiche zu haben, als dann, dass jeder so
bei sich wurschteln,
ja. Außerdem, das haben wir auch festgestellt im Laufe der Jahre, wenn man hier sagt, ja, ich vertrete den Forschungsbereich Gesundheit, sage ich mal, mit 8 Zentren. Das hat hier ein ganz anderes Gewicht, als wenn man nur ein Zentrum vertritt.
Auf der Webseite steht, Sie seien der Wegweiser durch die europäische Forschungslandschaft.
Oh, das finde ich sehr schmeichelhaft.
Weisen Sie mir doch mal den Weg.
Ja, was hätten Sie denn gern? Was würden Sie gerne forschen?
Dazu muss ich jetzt erstmal wieder, also ich habe irgendwann mal das Holger-Klein-Institut für alternatives Realitätsmanagement gegründet.
Okay. Mhm.
Und ich würde gerne erforschen, ja, ich weiß, es fällt mir gar nichts ein, so ein Mist. Ich würde gerne, was würde ich denn gerne erforschen? Sehen Sie? Haben Sie nicht gerade zufälligerweise was da, woran wir das exemplarisch...
Okay. Sagen wir mal so, jetzt laufen gerade die ersten Ausschreibungen für Horizon 2020.
Ja. Ne?
Und wir stellen fest, es gibt reges Interesse seitens unserer Helmholtz-Wissenschaftlern. Die rennen uns die Bude ein, jeden Tag mit Fragen. Ich hatte heute Morgen...
Warum rennen die? Weil es ein Topf mit Geld ist.
Ja, auch, ne? es ist ein Topf mit viel Geld.
Wie viel Geld?
Ja, zum Moment, was jetzt in der Ausschreibung ausgeschrieben wird, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber insgesamt im Horizon 2020 gibt es um die 77 Milliarden Euro.
Über Sie sehen mich sprachlos. 77
ja.
Milliarden?
Ja, zwischen wow. 2014 und 2020. Ne? Also insofern 7 Jahre Laufzeit, aber das gibt schon was her.
Das sind 10 Milliarden im Jahr, etwas mehr als 10 Milliarden im Jahr.
Ungefähr. Ja, das wird nicht immer so sein, so, aber im Schnitt, ja, das stimmt. Und was ich vorhin gesagt habe, was ich glaube für unsere Wissenschaftler sehr wichtig ist, ist natürlich, das Geld ist wichtig. Geld ist der Schmierstoff. Das braucht man, damit man überhaupt Forschung machen kann. Aber es ist nicht das Geld, das so wichtig ist, sondern was man damit machen kann. Was hat man sonst für Ziele? Und was, glaube ich, für unsere Wissenschaftler besonders wichtig ist, ist eben diese Möglichkeit, mit Kollegen aus ganz Europa zusammenzuarbeiten. Das gibt es nicht oder in viel begrenztem Maß mit nationalen Förderprogrammen, die meistens bilateral ausgelegt sind. Das heißt, Deutsche können, was weiß ich, mit türkischen Wissenschaftlern oder mit anderen Wissenschaftlern aus anderen Ländern, aber meistens in bilateralen Projekten. Und hier kann man mit...
Ist man im Grunde über die Finanzierung gezwungen, mit allen zu arbeiten.
Ja, wenn man so will. Aber das ist, glaube ich, was unsere Wissenschaftler schön finden. Sie beschweren sich über andere Aspekte, weil die EU-Förderprogramme haben leider den Ruf, etwas kompliziert zu sein. Das ist natürlich auch ein Grund.
Kompliziert im Sinne von der Antragstellung.
Von der Administration, die Antragstellung. Das sind natürlich andere Spielregeln als nationale Förderprogramme. Ja. Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Und auch die Administration kann etwas kompliziert sein. Das ist richtig. Aber dafür ist das Büro Brüssel da. Ne? Und wir versuchen zusammen mit unseren Kollegen in den Helmholtz-Zentren, die ebenfalls für EU-Themen zuständig sind, versuchen wir hier diese Bürde, die Administrationsbürde, so gering wie möglich zu halten. Das ist eine wichtige Daseinsberechtigung.
Füllen Sie mir denn dann den Antrag aus, also das Holger-Klein-Institut
kommt jetzt? Nein, das mache ich nicht. Das müssen Sie selbst machen. Mhm. Aber ich stehe Ihnen beiseite und ich helfe Ihnen. Aber die Idee kommt von Ihnen.
Mhm.
Sie müssen eine Idee haben, die übrigens nicht einfach irgendeine Idee ist, sondern die EU veröffentlicht Arbeitsprogramme jedes Jahr.
Mhm.
Und darin sind in vielen Bereichen dann sehr detaillierte Topics enthalten und da müssen Sie sich schon dran halten. Also die EU möchte verschiedene Dinge fördern, weil es dann letztendlich zu anderen politischen Zielen passt.
Ich kann also jetzt nicht einen Antrag stellen, der erforscht die Realitätswahrnehmung der Wallonen um 18.30 Uhr an einem Donnerstag, weil...
Wenn Sie einen entsprechenden Topic dazu finden, dann gerne. Ja. Also das ist, das ist die Wahrheit für etwa, sagen wir mal, 75% der ausgeschriebenen Topics. Es gibt aber andere Bereiche, die themenoffen sind. Da hat man vielleicht mehr Freiheit, zum Beispiel die alternative Realität der Wallonen zu untersuchen. Ne? Das könnten Sie zum Beispiel im Europäischen Forschungsrat, die European Research Council, machen oder im Marie Skłodowska-Curie-Programm.
Was ist das jetzt schon wieder? Das sind noch weitere Forschungsprogramme, die die EU aufgelegt hat.
Das sind Teilprogramme, die sind unter dem Dach Horizon 2020.
Ach so, ich dachte, da wäre noch mehr Geld. Dann,
nein, das ist alles da in den 77 Milliarden, aber sind Sie nicht so gierig, ne?
Nein, mehr Geld macht mehr Forschung, ist doch super.
Genau, okay, aber da könnten Sie auch ziemlich viel Geld abgreifen, ne? Also European Research Council, das ist ein sehr gut ausgestattetes Programm für einzelne Wissenschaftler.
Ach so, für nicht ganze Institute, sondern
Ja, und keine großen Konsortien mit vielen verschiedenen Partnern, sondern der European Research Council ist was für Principal Investigators, das heißt für einzelne Wissenschaftler und kleine Teams, die sehr ausgefallene, bahnbrechende Ideen untersuchen wollen.
Die Realitätswahrnehmung der Wallonen
am Donnerstagabend
um 18:30 Uhr.
Zum Beispiel.
Gar nicht schlecht. Bleibt da viel Geld liegen? Von der Kulturförderung heißt es immer, es bleibt unglaublich viel Geld bei der EU liegen, was nicht abgerufen wird. Wie ist denn das in der Forschungsförderung?
Da meinen Sie vielleicht die Strukturfonds.
Kann auch sein.
Das ist was anderes. Das ist ein anderer großen Posten. Das ist im Grunde, ich glaube, inzwischen der größte Posten im ganzen EU-Haushalt. Also Forschung letztendlich macht so viel aus, ganz wenig aus im ganzen Haushalt der Europäischen Union. Und es gibt andere Posten, wie zum Beispiel für die Agrarpolitik oder für die sogenannten Strukturfonds, die viel größer sind. Allerdings, die haben nicht unbedingt mit Forschung zu tun.
Mhm. Ja, aber ich will mir nur die Taschen vollstopfen. Ich dachte,
ja, klar.
Dann bleibt denn von den Forschungstöpfen, bleibt da Geld liegen am Ende oder wird das tatsächlich alles ausgeschöpft?
Nicht absichtlich, sagen wir mal so. Also das kann sein, dass das vielleicht so als Nebenprodukt ein bisschen was übrig bleibt. Mhm. Und in der Vergangenheit gingen Posten, die dann übrig geblieben sind, gingen dann zurück an die Mitgliedstaaten. Mhm. Und das war eben ein Zankapfel bei der Diskussion um den letzten EU-Haushalt. Erstens haben die Mitgliedstaaten gesagt, wir wollen nicht so viel einzahlen, wir sind klamm, wir haben eine Finanzkrise, deswegen zahlen wir erstmal weniger ein. Und dann sagte das Parlament, okay, aber dann sollte das dann drin bleiben und nicht einfach zurückgezahlt werden. Und jetzt, glaube ich, gibt es einen Mechanismus, in dem das dann doch im EU-Haushalt drin bleiben kann.
Was sind die aktuellen Projekte, die Sie betreuen?
Also heute Morgen habe ich, seit zwei Wochen arbeite ich zusammen mit anderen Forschungsorganisationen an einer Stellungnahme zum Thema Datenschutz. Das hat ja nicht unmittelbar mit dem Rahmenprogramm zu tun, hat aber sehr viel mit der Forschung zu tun.
Ja,
die Kommission hat vor fast zwei Jahren einen Vorschlag für eine neue Verordnung, eine europäische Verordnung zum Thema Datenschutz. Das ist, können Sie sich vorstellen, im Zeitalter des Internets wichtig. Das letzte Gesetz geht auf das Jahr 1995 zurück und seitdem ist einiges passiert. Im Internet, Google, also Facebook, Social Media, alles Mögliche. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass man das alles nochmal anschaut und versucht zu aktualisieren im Hinblick auf die letzten Entwicklungen. Leider gerät dabei die Forschung ein bisschen unter die Räder, weil man versucht jetzt, die Tendenz ist jetzt sehr zum Schutz des Personenrechts, das Recht des Individuums auch auf eine Privatsphäre, was auch wichtig ist. Aber dabei geraten vielleicht wichtige Aspekte, die mit der biomedizinischen Forschung zu tun haben oder mit der sozialwissenschaftlichen Forschung zu tun haben. Wenn das zu restriktiv gehandhabt wird, dann wird sehr viel Forschung kaum möglich sein.
Oder? Welche beispielsweise?
Zum Beispiel gibt es jetzt eine Richtung jetzt in der biomedizinischen Forschung, mehr personalisierte Medizin, mehr Therapien, die sehr zielgerichtet auf bestimmte genetischen Grundlagen im Individuum, um dann gezielte Therapien zu entwickeln.
Ich sehe schon, Sie bereiten sich auf Ihren Job beim DKFZ vor.
Genau, ja, ja. Genau. Aber das hat nicht nur mit dem DKFZ, das hat auch zum Beispiel mit großen Biobanken zu tun, mit Kohorten für die epidemiologische Forschung, hat aber auch mit sozialwissenschaftlichen Forschung, wo man versucht dann Daten über Personen zu sammeln, um nicht um sie zu verletzen, sondern um Menschen zu verstehen, also so solche Datenbanken. Und wenn, man muss hier vielleicht ein Gleichgewicht finden zwischen den berechtigten Anliegen des Individuums, seine Daten, seine persönlichen Daten zu schützen und auch das Recht der Gesellschaft auf Fortschritte in der Medizin und so weiter. Und das versuchen wir gerade und haben dann mit anderen Forschungsorganisationen, mit der Deutschen Allianz jetzt eine Stellungnahme. Die Deutsche Allianz ist eine lose Zusammenschluss aus den zehn größten Forschungsorganisationen in Deutschland. Mhm. Und die haben jetzt gerade ein Schreiben auf den Weg gebracht, wo sie ihre Sorgen zum Ausdruck bringen über diese Entwicklung, mit der Hoffnung, dass wir da einen guten Kompromiss finden, damit die biomedizinische Forschung wirklich so, wie sie auf dem letzten Stand ist, weiter vorangetrieben werden kann. Aber nicht nur mit deutschen Organisationen, sondern auch mit vielen anderen europäischen Organisationen. Und das haben wir jetzt gestern an die Parlamentarier geschickt, weil nächste Woche soll in Straßburg eine Debatte über diese Verordnung stattfinden und eine Abstimmung über bestimmte Änderungsanträge. Mhm. Und wir hoffen, dass es in unserem Sinne entschieden wird. Mal sehen.
Was wäre denn Ihr Sinn?
Ja, eben, dass wir die sehr gut organisierten Methoden zum Schutz von personenbezogenen Daten beibehalten können, die es schon gibt. Wir haben Ethikkommissionen, wir haben Methoden zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Personendaten, die es erlauben, diese Daten zu untersuchen und vor allen Dingen über längere Zeit zu kombinieren, neue Zusammenhänge zu erkennen, ohne dass die Privatsphäre des Individuums verletzt wird. Und wir hoffen, dass das weiterhin möglich sein wird.
Wenn Sie so eine Stellungnahme schreiben, das ist jetzt bei sowas wie Datenschutz, das kann man philosophisch angehen, das Thema, das kriegen Sie und ich noch hin, da zu argumentieren. Aber spätestens dann, wenn es Fachfragen gibt, wie holen Sie sich die Kompetenz an? Telefonieren Sie rum? Fahren Sie rum? Reden Sie mit
Wissenschaftlern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir natürlich nicht überall.
Ja, mit neuen Leuten?
Ja, da muss man sich helfen können. Ne? Aber irgendwo in der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es diese Kompetenzen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung bei so einer großen Organisation mit 34.000 Mitarbeitern, die Leute zu suchen, die wirklich was zu dem Thema sagen kann. Also das versuchen wir zu organisieren, indem es gibt diverse Arbeitskreise in der Helmholtz-Gemeinschaft zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Recht und Personal und Technologietransfer, aber auch speziellen Themen wie zum Beispiel Open Access. Mhm. Das ist ein anderes Schlagwort hier gerade sehr aktuell. Das heißt, ein offener Zugang zu Publikationen, aber auch zu Forschungsdaten. Und das ist auch ein großes Ziel der Kommission, eben in diese Richtung sich zu bewegen, dass wenn Forschungsergebnisse erzielt werden und öffentlich finanziert werden, dann sollen sie möglichst offen zugänglich sein.
Der Öffentlichkeit gehören.
Ja, genau. Aber wie kriegt man das hin? Früher haben zum Beispiel, wenn es um Publikationen geht, das haben natürlich vorher die Verlage organisiert. Sie waren für Ja, sie haben praktisch Autoren mit Lesern zusammengebracht und haben diesen ganzen Prozess organisiert.
Aber auch nur mit den Lesern, die dafür bezahlen, was genau. Sie lesen wollen.
Und das ist zunehmend ein Problem, dass öffentliche Bibliotheken die hohen Abonnentenpreise nicht mehr bezahlen können. Deswegen,
es ja. drängt sich ja auch die Frage auf, warum sie das überhaupt bezahlen sollten. Denn wie Sie sagten, es ist ja öffentlich.
Ja, also früher, denke ich, seit Gutenberg haben die Verlage eine wichtige kulturelle Funktion ausgeübt, ne? Weil die haben praktisch das Risiko auf sich genommen, ein Buch zu publizieren oder eine Zeitschrift zu publizieren. Sie haben die Arbeit gemacht, die Herstellung. Sie haben das Produkt dann verbreitet. Und im wissenschaftlichen Verlagswesen haben sie auch die zusätzliche wichtige Funktion von Peer Review, das heißt eine Art Qualitätskontrolle.
Was ja leider nicht immer so gut funktioniert, wie wir gerade an diesen Informatik-Geschichten
ja, also, sehen. Ich denke, okay, das mag an bestimmten Stellen nicht gut funktionieren, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das System. Plus jetzt, wir haben... Also ich habe, als ich meine Verlagskarriere in den 80er Jahren begonnen habe, haben wir alles mit Papiermanuskripten bearbeitet, Bleistift für den Satz vorbereitet. Und innerhalb 10 Jahren war dieses Modell tot. Wir haben jetzt alles elektronisch gemacht. Und jetzt, 20 Jahre später, kann man alles über das Internet publizieren. Man kann dann fragen, wozu braucht man Verlage?
Ja, und die Frage wäre wahrscheinlich nicht, wozu braucht man Verlage, sondern wie kann man das, was die Verlage vorher an sinnvollem Beitrag geleistet haben, in die neue Zeit übertragen.
Richtig, ja.
Und die Frage ist, wie geht Peer-Reviewing, wenn
genau, kein Peer mehr also da ist? Dieses ja. Qualitätskontrolle halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Das ist sehr aufwendig zu organisieren und entsprechend teuer. Und wenn die Verlage das weiterhin machen, dann sollten sie entsprechend honoriert werden. Plus, da muss man wahrscheinlich auch eine gute Balance finden. Und die Steuerzahler haben vielleicht auch ein legitimes Recht, mehr Zugang zu den Daten und zu den Publikationen, die sie letztendlich finanziert haben. Und da muss man einen Kompromiss finden.
Das Einfachste wäre, ein bisschen mehr Steuergeld nehmen und den Verlagen geben, beziehungsweise von diesem mehr Geld Strukturen etablieren, die das Peer-Reviewing übernehmen, dann wäre das Problem gelöst. Wobei, erklären Sie mal den Bürgern, dass sie mehr Steuern zahlen sollen für etwas, was sie nicht verstehen, weil das ist ja auch viel Grundlagenforschung und wir müssen uns dafür ja eh mal rechtfertigen.
So ist es. Und ich glaube, was wir hier im Moment sehen in dieser Diskussion ist der, ja, wir sind mitten in einem Paradigmawechsel und wie es ausgeht, kann ich nicht so genau sagen. Die Verlage versuchen nach wie vor natürlich ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Aber ich denke, es zeichnet sich immer mehr ab, dass zum Beispiel öffentliche Förderer, wie zum Beispiel die Kommission, aber auch andere Förderer, wie zum Beispiel National Institutes of Health in den USA oder Wellcome Trust, verlangen schon, dass wenn sie Forschungsarbeiten finanzieren, dass die Ergebnisse dann durch Open Access, das heißt öffentlich zugänglich sind. Das wird wahrscheinlich immer öfter dann eine Bedingung der öffentlichen Förderer, dass diese Open Access gewährleistet wird. Das sehen wir schon in Teilen jetzt in Horizon 2020. Aber nicht nur Publikationen sind gefragt, sondern auch der Zugang zu Forschungsdaten. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wie man das organisiert. Weil das hängt natürlich sehr davon ab, was für Rohdaten, wer hat sie produziert, nach welchen Methoden, welche Nutzer dürfen sie nutzen überhaupt, kann man überhaupt was davon verstehen. Das ist nicht trivial. Das sind sehr viele juristische Fragen zu klären, aber auch sehr viele technische Fragen. Wo sollen denn Daten aufbewahrt werden?
Wie lange brauchen Sie, um so eine Stellungnahme zu schreiben?
Das hängt sehr vom Thema ab. Dieses Thema Datenschutz verfolgen wir seit über einem Jahr jetzt. Der Vorschlag der Kommission kam 2012 auf und wir wurden dann ja vor ungefähr einem Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass das eben gerade für die Forschung möglicherweise problematisch sein könnte. Und seitdem verfolgen wir das, versuchen da an verschiedenen Stellen dann Einfluss zu nehmen. Jetzt haben wir einen kritischen Punkt erreicht, weil das jetzt im Plenum im Parlament zur Abstimmung kommt. Deswegen haben wir jetzt diese Stellungnahme gesagt.
Die liefern Sie dann ab, also werfen die in den Briefkasten, ich finde es eine naive Vorstellung, telefonieren Sie dann nochmal hinterher und sagen, hier übrigens Parlamentarier Schneidereit, denkt dran. Ja. Oder also wie anders gefragt, wie sehr gehen Sie den Leuten eigentlich auf den Geist? Weil das müssen Sie ja als Lobbyistin,
also das,
oder?
Genau, ja schon, man muss, das ist ein wichtiger Punkt, dass es vielleicht mit einem Mal einfach nicht getan ist. Man muss immer wieder drauf pochen, immer wieder drauf aufmerksam machen und wiederholt. Je nachdem, wie der Prozess läuft, muss man vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten nochmal die Botschaft liefern.
Machen Sie das? Rufen Sie dann jedes Mal an oder wissen Sie auch, okay, der geht immer in der Kneipe trinken, da gehe ich jetzt mal vorbei?
Nee, aber ich das nicht, weil natürlich will man auch nicht, wie soll ich sagen, man will nicht penetrant sein, aufdringlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man begreift, dass man hier in diesem ganzen Prozess ein Partner ist. Mhm. Man hat vielleicht auch eine wichtige Ansicht mitzuteilen, aber man kann es natürlich nicht zwingen. Ja? Und deswegen versuchen wir nicht einfach die Leute mit der Keule auf den Kopf zu schlagen mit unseren Botschaften, sondern eben eine Art Partnerschaft zu entwickeln, wobei da sehr viel Vertrauen dabei sein muss. Das dauert eben, bis man dieses Vertrauen entwickelt hat. Und man muss, es muss klar sein, dass das kein unlauterer Prozess ist, sondern dass es ein wichtiger Teil des demokratischen Prozesses, dass man eben als mündige Bürger dann seine Meinung kundgibt. Das brauchen die Parlamentarier, das braucht auch der Rat, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Insofern glaube ich, ist das eine gute Sache. Wir wollen alle, dass das jetzt ein Erfolg wird. Und wie kommen wir am besten dahin? Das ist so die Grundeinstellung. Und wir liefern das. Das ist für uns wichtig, weil, und wir versuchen dabei immer sehr sachlich zu sein, versuchen wirklich sachliche Argumente zu finden und das dann immer wieder diesen Prozess zu begleiten. Aber es muss klar sein, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir fundierte Informationen liefern, dass wir konstruktive Partner in diesem Prozess sein wollen.
Das sagt allerdings wichtig. Die Industrie von sich auch.
Ja, also die haben auch ihre legitime Anliegen. Ne?
Sind Sie beliebter als die Industrie? Also bei den Bürgern ist ja Industrielobbyismus sehr, sehr verpönt.
Ja.
Oder noch besser, wenn ich sage, ich mache hier PR, weil das ist ja PR, was wir hier gerade veranstalten. Ich mache PR für öffentlich geförderte Grundlagenforschung. Sagen alle, boah. Wenn ich sagen würde, ich mache dasselbe für einen Waffenhersteller, würden mir alle in den Hintern treten. Mhm. Ist das auf der anderen Seite auch so? Sind Sie beliebter als die Waffenschmiede?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind vielleicht manchmal unfassbarer, weil Wissenschaft, das ist manchmal schwierig zu verstehen. Und deswegen,
was ist eigentlich Plasma?
Ja, ich finde, deswegen ist das eine sehr wichtige Aufgabe für Wissenschaftler. Nicht nur für uns hier in Brüssel, sondern auch für die Wissenschaftler. Sie können nicht in ihrem Elfenbeinturm bleiben. Sie müssen in der Lage sein, ihre Forschungsfragen für ein breiteres Publikum verständlich zu machen. Weil letztendlich, wenn sie das nicht machen, werden sie keine Akzeptanz für diese Fragen finden. Und sie werden dann auch keine Fördermittel bekommen. Und das ist wichtig. Wir sehen, es geht nicht nur um Fördermittel, sondern es geht im Großen und Ganzen auch um die gesellschaftliche Akzeptanz. Das sehen wir ja.
Die letztendlich die Fördermittel bezahlen müssen.
Also richtig. Ja, und auch zum Beispiel, wer will schon eine Windfarm in seinem Garten haben? Ne? Das muss man dann erklären. Und man muss auch die Ängste und Sorgen und vielleicht auch Unwissen des Publikums ernst nehmen. Man kann nicht einfach drüber hinweg und sagen, ihr versteht das nicht, sondern man muss es erklären. Und sonst wird das im Grunde nicht akzeptiert werden. Und das sehe ich als eine ganz große Aufgabe. Und okay, wir können dazu beitragen, wir sind hier am Puls der Politik, das ist unsere Aufgabe hier in Brüssel. Aber nicht nur wir können das machen, sondern die Wissenschaftler müssen das auch tun.
Können die das irgendwo lernen?
Ja.
Gibt es von Ihnen eine Handreichung, sozusagen hier 10 Punkte, auf die ihr achten solltet, wenn ihr mit der Öffentlichkeit über eure Forschung redet?
Ja, ich denke, das ist teilweise ein bisschen Einstellungssache, Interesse, Begeisterung für sein Thema. Entweder hat man das oder man hat es nicht. Man kann es aber auch entwickeln. Und ich denke, man kann es auch lernen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man ja eben diese empathischen Kompetenzen hat, dass man sich im Kopf seines Gegenübers versetzen kann und so seinen Wissensstand eruieren und ihn abholen, wo er gerade ist. Ich denke, das kann man lernen.
Das wäre der Trick der Wissenschaftskommunikation.
Ja, absolut. Aber wir holen manchmal, wir haben manchmal Wissenschaftler, wir laden sie hier ein, weil wir der Meinung sind, sie können ihre Themen am besten erklären. Mhm. Und deswegen ab und zu mal veranstalten wir zum Beispiel Workshops mit Kollegen aus der Kommission oder Parliamentary Lunches, um ja eben diese wissenschaftlichen Themen näher zu bringen. Das versuchen wir meistens, wenn es gerade hier ein aktuelles Thema gerade im Parlament besprochen wird oder wenn gerade irgendwas Aktuelles in Brüssel diskutiert wird.
Betreiben Sie auch so ein Agenda-Setting oder reagieren Sie nur auf
Nein, ich denke, man muss, ja, das ist ein wichtiger Ansatz bei unserer, wie soll ich sagen, unserer Informationen in die Zentren, ist, dass sie nicht einfach sich zurücklehnen und warten auf den großen Geldregen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das, weil wir 28 Mitgliedstaaten haben und jeder will einen Geldregen haben. Und es gibt so viele Themen, die man fördern könnte. Wie soll man die Entscheidung treffen, gerade welche? Und deswegen muss man argumentieren. Man muss you have to build a case. Man muss wirklich schauen, dass man eine Argumentationskette parat hat, um mitzuteilen, warum es wichtig ist, dieses Thema zu fördern. Und man muss das so ein bisschen im Voraus denken. Mhm. Ich sage das immer, das ist sowas wie ein Kreis. Wenn am Ende wir zum Goldtopf ankommen wollen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und schauen, dass erstens die richtigen Themen ausgeschrieben werden. Und um das zu erreichen, muss man schauen, dass ja die große Struktur, die großen Zielsetzungen der EU-Forschungsförderung in unserem Sinne formuliert werden. Und um das zu machen, muss man viel weiter zurückgehen und dann in den ganzen Vordiskussionen, die teilweise 4 oder 5 Jahre vor der Verabschiedung eines Rahmenprogramms stattfinden, da schon mal die ersten Ideen einbringen und die ersten Argumente einbringen. Und deswegen nehmen wir häufig an Konsultationen teil, wenn die Kommission zum Beispiel ein Grünbuch veröffentlicht, das ist so ein Konzeptpapier für ein Gesetz, wo sie denken, okay, das könnte was werden. Mhm. Und dann, das ist ein Teil dieses demokratischen Prozesses, wird ein Grünbuch dazu, ein Konzeptpapier veröffentlicht und die EU-Bürger werden eingeladen, dazu Stellung zu nehmen, Kommentare abzugeben. Okay, und da nehmen wir auch teil, da bringen wir unsere Ideen ein. Aber nicht nur dann, sondern wiederholt, immer wieder.
Das heißt, Sie arbeiten im Prinzip jetzt schon am Nachfolger von Horizon 2020?
Genau, ja. Und bestimmt schon, ich meine, ich habe vorhin gesagt, wir haben jetzt die ersten Ausschreibungen im Horizon 2020. Aber jetzt, denke ich, wird die Kommission anfangen, über das nächste Arbeitsprogramm nachzudenken, das 2016 erscheinen soll oder für die Ausschreibungsrunde 2016. Und sie werden anfangen zu, ja, was könnten wir dann so fördern? Welche Ideen? Und da wollen wir auch dabei sein. Dieser Prozess wird schon, denke ich, im Sommer oder Frühherbst anfangen.
Welche Themen werden Sie da reintragen? Wissen Sie das schon?
Also was wir sehen in Horizon 2020 eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Themen, die die Helmholtz-Zentren sowieso forschen, also die Helmholtz-Forschungsprogramme und das, was die EU fördern möchte in Horizon 20. Das sind zum Teil, wie vorhin gesagt, die gesellschaftlichen Herausforderungen, aber auch Themen, die mit wichtigen Schlüsseltechnologien zu tun haben, wie Nanotechnologien, Nanowissenschaften, Biotechnologie, High-Performance Computing, also Hochleistungsrechnen und so weiter. Da haben wir sehr viel zu bieten. Und da werden wir schauen, okay, das wird jetzt gefordert. Was ist das große politische Ziel, das große politische Programm? Was kann Helmholtz dazu beitragen? Und das werden wir versuchen einzubringen.
Gibt es eigentlich in Ihrer Wahrnehmung das große politische Ziel? Weil natürlich so als einfacher Bürger hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik in Legislaturperioden denkt und eigentlich überhaupt keine Vision hat. Wie stellt sich das für Sie dar?
Ja, also das ist interessant. Also ich erlebe das sehr bewusst, dass die Kommission ein sehr ehrgeiziges Programm hat. Das ist das Programm von Präsident Barroso, Europa 2020. Das ist schon 2010 veröffentlicht worden, praktisch für die zweite Amtszeit von Kommissionspräsident Barroso. Was soll man versuchen zu erreichen oder woran will man arbeiten? Und das war natürlich in der Zeit, als wir diese Wirtschaftskrise erlebt haben. Und deswegen sind die großen Ziele dieses politische Programm Europa 2020, praktisch die Vision für die nächsten 10 Jahre, eben sogenanntes intelligentes Wachstum. Das heißt, wir haben jetzt eine wissensbasierte Gesellschaft. Wir produzieren Wissen statt Weizen oder Kühe. Na, das ist immer weniger eine Agrargesellschaft und immer mehr eine wissensbasierte Gesellschaft. Das ist ein Ziel. Wir sollten das weiter vorantreiben, weil damit können wir in der Weltwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben. Wichtig ist auch ein nachhaltiges Wachstum. Das heißt, wir können die Erde nicht weiter kaputt machen. Wir müssen hier leben. Und wir wollen auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder gut leben können. Es ist wichtig für der Wohlstand und für die Lebensqualität der Bürger, dass wir versuchen, dieses Wachstum dann möglichst nachhaltig zu gestalten. Und drittens, wir sehen durch die Wirtschaftskrise, welche Keil getrieben wurde durch Europa. Wir haben die sehr wohlhabenden nordeuropäischen Staaten, wir haben die randeuropäischen Staaten, die sehr leiden. Das treibt auseinander. Deswegen brauchen wir ein integratives Wachstum. Und wir sollten etwas tun, um die soziale Integration in Europa zu fördern. Das sind so die großen Ziele.
Das heißt, Horizon 2020 würde auch sozialwissenschaftliche Forschung fördern, weil was ja Wirtschaftswissenschaften letztendlich sind, wenn ich sage, okay, gucken wir mal, wie wir das Wachstum anders regeln oder wie wir die...
Das war eine große Diskussion. In diesen Jahren vor der Verabschiedung von Horizon 20 war, was ist die Rolle der sozialwissenschaftlichen Forschung und der geisteswissenschaftlichen Forschung? Früher hatten sie so kleine Programme für sich. Dieses Mal sind sie nicht wirklich oder waren zumindest nicht sofort wirklich sichtbar. Und die Idee der Kommission dahinter war eben, dass die Sozialwissenschaftler immer bei den Lösungsversuchen für diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen dabei sein sollen. Es geht immer nicht nur um Technik, sondern Mensch und Technik, Gesellschaft und Technik. Wie kriegt man das auf die Reihe? Man muss dann auch diese Dimension dann untersuchen. Und das ist nach wie vor da. Aber inzwischen gab es auch sehr viele Diskussionen im Vorfeld um eigene Förderlinien für mehr so sozialwissenschaftliche Themen, die letztendlich jetzt auch viel mit Sozialintegration zu tun haben, zum Beispiel Migration oder eben die Finanzinstitutionen. Wie können wir sie stärken, sodass wir solche Bankenkrise nicht mehr haben und so weiter. Es gibt, glaube ich, schon eine sehr große Kohärenz zwischen dem politischen Programm und den Themen, die wir in Horizon 2020 sehen. Und das ist auch wichtig dabei zu erkennen, dass die EU Forschung nicht fördert, weil Forschung zu fördern schön ist. Es ist nicht also die Forschung.
Das ist eigentlich auch ein ganz schöner Ansatz.
Ne? Ja, das meinen viele unserer Wissenschaftler. Aber die EU hat nur so viel Geld, das ist, war bisher immer so um die 4% des gesamten Haushalts. Was macht sie mit diesen 4%? Die muss dann auch priorisieren. Und deswegen fördert die EU keine Forschung per se, sondern nutzt die Forschung als Instrument, um andere politische Ziele zu erreichen. Und das muss man erkennen. Vor allen Dingen, das ist wichtig für unsere Wissenschaftler zu erkennen, die immer sagen, ja, aber ich wollte doch das und das forschen und jetzt muss ich das und das forschen. Wieso denn eigentlich? Und alles ist sehr anwendungsorientiert und politisiert hier. Okay, das sind die Spielregeln. Und das will die EU mit den Fördermitteln, die sie zur Verfügung hat. Und wenn man dieses Spiel versteht und kennt, dann kann man mitspielen.
Man kann
trotzdem
gut bedienen,
sein Thema. Ja, man kann trotzdem sein Thema fördern lassen.
Hätten Sie manchmal gerne auf der anderen Seite gesessen?
Als Forscher meinen Sie? Oder
nee, auf
als
der anderen
Politiker?
Seite als Politikerin.
Ja. Also ich glaube, die Kommission wäre kein guter Ort für mich, so mit meiner Persönlichkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass so im Parlament mitzuwirken, dafür könnte ich mich begeistern, obwohl mich manchmal die Zusammenarbeit mit den Parlamentariern sehr frustriert.
Was ist denn das Frustrierende daran?
Ja, ich meine, das liegt ein bisschen an deren Auftrag. Sie sind ja von Wählern gewählt, ne? Und die haben natürlich in erster Linie eine Rechenschaftspflicht diesen Wählern gegenüber. Ne? Was wollen ihre Wähler erreichen? Und dann vielleicht, was will ihre Fraktion erreichen? Und dann haben sie natürlich bestimmte Themen, die sie besonders interessieren. Sie engagieren sich in verschiedenen Ausschüssen oder andere Themen, Delegationen. Das muss man verstehen, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Mein Eindruck ist, dass sie immer sehr, sehr engagiert sind. Sie arbeiten sehr lange Stunden am Tag, arbeiten sie wirklich sehr hart. Und dann dieser ganze Zirkus zwischen Brüssel und Straßburg, das muss man auch mitmachen, ne? Also mit ihren ganzen Papieren und Haus und Hof müssen sie einmal im Monat nach Straßburg auswandern. Das erfordert wirklich einen hohen Einsatz. Und dann sind sie auch mehrmals im Monat natürlich in ihren Wahlbezirken. Dann da müssen sie auch den Kontakt halten. Also das heißt, das erfordert sehr viel Engagement. Aber ich denke, das ist auch das demokratische Moment der EU. Weil die anderen EU-Institutionen werden nicht gewählt. Und deswegen, also ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Institution, um Europa den Bürgern näher zu bringen.
Was aber der Institution nicht wirklich gelingt, ne? Sich selbst den Bürgern näher zu bringen.
Schwierig. Aber ich denke manchmal, die Mitgliedstaaten spielen da ein Doppelspiel.
Ja, natürlich.
Dann letztendlich sind sie auch Mitgliedstaaten. Sie stimmen den Gesetzen zu. Und dann später sagen, schimpfen sie über Brüssel.
Genau, das haben wir ja oft, dass die Bundesregierung die unangenehmen Entscheidungen immer Brüssel überlässt und sagt, ja, wir können ja nicht anders.
Ja, und dieses Spiel muss man durchsehen. Das ist nicht förderlich.
Was ist denn mit Ihrer Persönlichkeit, dass Sie nicht in die Kommission könnten?
Also, wissen Sie, ich war 12 Jahre lang selbstständig, hatte einen eigenen Verlag.
Ja.
Ich habe immer gern selbstständig, eigenständig gearbeitet und ich glaube, ich würde mich nicht sehr gut in eine Hierarchie einfügen.
Sie sind doch in der Hierarchie, obwohl Sie sind der
auch,
Boss hier. Ne?
Auch, das stimmt. Und aber die Helmholtz-Gemeinschaft letztendlich ist eine sehr dezentralisierte Gesellschaft. Ja. Also Helmholtz-Gemeinschaft ist sehr dezentral organisiert. Und genau das ist auch anstrengend, aber interessant. Weil man sich, um irgendwas zu erreichen, muss man sich mit sehr vielen verschiedenen Menschen abstimmen. Und da sind wir wieder beim Thema. Das ist, man muss sich ständig einhören, was will der andere, was hat der andere für Ansichten, was will ich und wie kommen wir irgendwie zusammen. Und das macht mir Spaß, so dieses Verhandlungen und Abstimmung und langsam in einer Position zusammenarbeiten. Das macht mir Spaß. Und ich weiß nicht, okay, ich kenne die Kommission nicht von innen, nur so, was meine Beobachtungen von außen als Außenseiter sind, aber ich glaube, das wäre kein gutes Umfeld für mich.
Worüber haben wir zu sprechen vergessen?
Ja, Amerikanerin in Brüssel für eine deutsche Forschungsorganisation. Da bin ich auch ein bisschen Exotin.
Tatsächlich? Mhm. Ich dachte, hier kämen alle zusammen.
Ja, also das ist etwas, was mir sehr viel Freude gemacht hat, letztendlich bei der Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist eine sehr internationale, ausgerichtete Organisation ist, dass man ja sehr viele verschiedene Nationalitäten hier trifft und dass es sehr viel Toleranz gibt. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Ich meine nur, ich bin hier als Amerikanerin, ich habe nach wie vor die amerikanische Staatsangehörigkeit für eine deutsche Organisation, die in der EU tätig ist, bin ich hier unterwegs. Und das gibt mir vielleicht eine besondere Perspektive. Ne?
Was für eine Perspektive ist das, beziehungsweise wie stellt sich Brüssel, die EU und diese ganzen Zusammenhänge für Sie dar, als Außenstehende, die nicht außen steht?
Also manchmal stelle ich bestimmte Parallele mit der amerikanischen Geschichte fest. Ne? Zum Beispiel viele dieser Diskussionen hier in Brüssel, da geht es darum, ja, wer darf bestimmen? Dürfen die Mitgliedstaaten bestimmen? Darf die Kommission bestimmen? Darf das Parlament bestimmen? Wer hat hier die Oberhand? Wer gibt den Ton an? Und das war, glaube ich, eine Diskussion, die wir in den ersten, ja, 125 Jahre der amerikanischen Geschichten hatten. Das fing mit der ersten Constitution, mit unserem ersten Grundgesetz an. Leider war das nicht so tauglich, deswegen hat man das nach 12 Jahren dann in den Papierkorb geworfen und ein neues Grundgesetz gemacht. Und das hat dann vielleicht noch knapp 80 Jahre gehalten und dann hatten wir einen Bürgerkrieg. Mhm. Und dann war dieses Thema vielleicht ja nicht ganz zu Ende diskutiert, aber zumindest hatte man ein Gleichgewicht gefunden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Gleichgewicht hat die EU noch nicht gefunden. Was soll praktisch das Urprinzip sein? Die Nationalitäten, die nationale Identität oder die europäische Identität? Und ich denke, das wird eine sehr wichtige Diskussion sein in den nächsten Jahrzehnten.
Kann es die nationale Identität überhaupt sein? Kommen Sie aus Chicago oder kommen Sie aus Illinois?
Ja. Also, das ist interessant. Nee, ich komme nicht aus Illinois. Ich komme aus Chicago. Aber wissen Sie, ich bin ja auch seit vielen Jahren weg.
Ne, ich tue mich ja selber schwer damit, Deutscher zu sein. Also ich bin gebürtiger Kölner, ich lebe in Berlin. Mhm. Wenn man mich fragt, was ich bin, sage ich bin Kölner. Mhm. Aber ich sage nicht, dass ich Deutscher bin. Das kommt erst ein Stück später. Also ich komme aus Köln in Europa, das ist in Deutschland. Also in Deutschland,
das stimmt, liegt das an der deutschen Geschichte, meinen Sie?
Ich glaube, das liegt eher am Lokalpatriotismus der Kölner.
Ja, das könnte sein.
Ich weiß es nicht, aber ich merke das halt oft auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es nicht wirklich eine nationale Identität gibt, sondern eher eine regionale Identität.
Also ja, ich denke, das beobachte ich auch hier sehr stark, dass die Regionen vielleicht so als Zwischeninstanz mehr in den Vordergrund kommen. Na, wir haben Katalonien, wir haben Wallonia, wir haben Flandern, wir haben andere Regionen in Europa. weil vielleicht diese europäische Identität noch zu abstrakt ist. Und in der Tat, also da, das ist schwierig, da so eine flammende Idee zu finden, die die Europäer, die diese verschiedenen Mitgliedstaaten wirklich begeistern kann und sie vereinigen kann. Das braucht es vielleicht erstmal, bevor man sich eine Vereinigte Staaten von Europa vorstellen kann.
Also ein zentrales Thema. Das war in den USA die Sklaverei.
Ja, wobei ich denke, dass...
Wo man sich dann in die Haare gekriegt hat, was dann letztlich... Was ist unsere Sklaverei? Also was könnte das Thema sein? Haben Sie eine Idee?
Ja, letztendlich die Sklaverei, das war so ein Surrogat für wirtschaftliche Aspekte, ne?
Stimmt.
Und ich glaube, das ist, hängt damit viel zusammen. Und ich glaube, dass wenn man dieses Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Situation in manchen Mitgliedstaaten so am Rande, zum Beispiel im Süden oder im Osten, wenn man das nicht irgendwie in den Griff bekommt, sodass da mehr Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Regionen, das sind Fliehkräfte, das wird Europa auseinandertreiben, wenn man das nicht, wenn es nicht gelingt, da ein gutes Gleichgewicht zu finden, sodass alle das Gefühl haben, ja, diese EU kann mir was bringen, kann mir was bedeuten und nicht nur etwas von mir wegnehmen.
Das ist aber relativ kompliziert, weil natürlich die Bürger in den starken Staaten ständig das Gefühl haben, die schwachen Länder würden ihnen was wegnehmen.
Ja, das sind in der Tat sehr viel Fliehkräfte in der EU. Nicht nur Dinge, die zusammenhalten. Ja. Vielleicht am Anfang war es diese Idee, wir wollen Frieden jetzt, wir wollen keine Weltkriege mehr. Das war anfangs vielleicht die treibende Idee, aber das ist jetzt verblasst und man muss jetzt eine neue Idee finden, die diese Fliehkräfte entgegenwirkt.
Aber wie könnte die aussehen? Also was kann ich unternehmen, damit die Bürger der EU verstehen, dass wir ja im Grunde eine Familie sind und wenn es dem einen schlecht geht, muss halt der, dem es besser geht, eintreten für den.
Ja, das kann ich wirklich nicht sagen im Moment. Das sind sehr viele Dinge, die Europa zusammengebracht hat, zum Beispiel die Schengen-Länder, dass man einfach von einem Land zu anderen ohne Pass, ohne Visum reisen kann. So wie wenn man von Köln nach Aachen fahren würde, kann ich von Köln nach Madrid fahren. Das ist, finde ich, großartig.
Ja.
Oder dass jetzt plötzlich diese osteuropäischen Kulturen für die Westeuropäer zugänglich sind. Das ist, finde ich, das grenzt an ein Wunder. Das war für mich absolut faszinierend, diesen ganzen Prozess zu beobachten. Aber das wird irgendwie nicht mehr richtig positiv wahrgenommen.
Es ist keine Wertschätzung da.
Keine Wertschätzung. Ja. Oder dass man jetzt in vielen Ländern eine gemeinsame Währung hat.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, das ist sehr praktisch.
Ich habe gerade mit dem Geld, das ich in der Tasche hatte, unten die Parkuhr bezahlt und werde nachher damit was essen gehen. Das ist, obwohl ich nicht in dem Land bin,
in
dem ich
lebe. Jetzt sind Sie in Belgien, nicht in Köln. Ja, das ist super. Und dann können Sie auch anschließend Schokolade, also Pralinen kaufen.
Gute Idee. Na?
Das ist wirklich, das ist großartig. Das ist großartig. Als ich nach Europa kam, gab es das alles gar nicht.
Und jetzt sitzen Sie mittendrin.
Ja, und das finde ich großartig. Das schätze ich sehr. Aber mir scheint es, als ob das nicht so von vielen nicht so positiv wahrgenommen wird. Und das finde ich irgendwo sehr schade. Irgendwann mal werden wir hoffentlich keine Roaming-Charges mehr haben, dass wir etwas günstiger miteinander telefonieren können. Das würde ich auch sehr hoffen. Was kann man sich sonst hoffen?
Susan Kentner, vielen Dank.
Ja, bitte.